Sie heißen Aya, Flatja, Jökut, Pinatubo, Vesuv oder Ätna. Die Vulkane der Erde lassen uns erahnen, was unter uns passiert, dass es da brodelt. Dass Vulkanausbrüche Menschenleben bedrohen, unser Hab und Gut zerstören können und den Flugverkehr ausbremsen, das erleben wir immer wieder. Aber verändern Vulkane auch das Weltklima? Und wenn ja, wie? Kühlen sie oder erhitzen sie? Und wie kann man da unterscheiden? Viele Fragen, die nun Professor Fritz Fahrenhold aus seiner Sicht beantworten wird. Fahrenhold war Umweltsenator und Professor für Chemie in Hamburg, später dann tätig in der Energiewirtschaft in den Bereichen Wind und Photovoltaik. Herr Fahrenhold, herzlich willkommen.
Schönen Tag und danke, dass das geklappt hat.
Erstmal Bestandsaufnahme. In Mitteleuropa wurde im Juli ja immer wieder ein wenig gefröstelt. Frühtemperaturen von 13, 14 Grad, Regen dazu. Das haben viele von uns gespürt. Andererseits heißt es beispielsweise in der Tagesschau, es sei weltweit der wärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Was ist denn da dran?
Ja, beides ist richtig. Der Juli war tatsächlich der zweitwärmste Monat seit den Satellitenaufzeichnungen. Aber diese Nachricht wird aus meiner Sicht benutzt, um das CO2-Mantra nochmal zu befördern. Wir alle noch in Erinnerung, dass selbst Herr Lauterbach meinte, von 48 Grad in Italien schwafeln zu müssen, was sich herausstellte, was eine Bodentemperatur war. Der ist normalerweise wärmer. Also man muss immer sehr aufpassen, wenn mit solchen Nachrichten Politik gemacht wird. Der Versuch, also diese Erwärmung des Juli beim CO2 festzumachen, ist schon bedenklich. Denn es gibt natürlich erstmal sowieso Schwankungen. Und zum Zweiten gibt es auch natürliche Ursachen für eine solche Juli-Entwicklung. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass CO2 im Juli sich besonders hervorgetan hat durch Emissionen und Konzentration. Und deswegen bin ich doch schon einigermaßen überrascht, wie sich auch Klimawissenschaftler haben hinreißen lassen, sozusagen die Juli-Temperaturen anzuführen als Beweis dafür, dass man jetzt noch schneller aus dem CO2 aussteigen müsste.
Die häufigste Lesart ist ja, dass wir eine CO2-gemachte Klimaveränderung hätten und Hitzerekorde seien die Folge dessen und beispielsweise könnte der Juli 24, 25 dann einen neuen Rekord auslösen. Sie aber haben sich ein anderes Ereignis angesehen und das ist passiert vor rund anderthalb Jahren am 15. Januar 2022. Der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga im Südpazifik. Was ist da genau passiert?
Ja, normalerweise führen Vulkane zu einer Abkühlung, weil sie, wenn sie überirdisch explodieren, dann speien sie Sulfat, also schwefelhaltige Abgase und Staub in die Atmosphäre und führen dann zu einer geringeren Sonneneinstrahlung. Das hat zum Beispiel im Jahre 1815 zu dem Jahr ohne Sommer geführt. Da war die Erde so düster, dass es keine vernünftige Ernte mehr gab. Es war eine fürchterliche Katastrophe. Also Vulkane beeinflussen das Klima normalerweise mit Abkühlung. Hier ist aber etwas ganz anderes passiert, nämlich es handelt sich um einen unterseeischen Vulkan, der 150 Meter unter der Meeresoberfläche sich befindet, im Südpazifik. Wenn er viel weiter unten gelegen hätte, die gibt es ja auch, so in 5000 Meter, 3000, 1000 Meter, wäre der Wasserdruck so groß gewesen, da wäre nicht viel passiert, da hätte es dann eine Wasserwelle gegeben. Aber der Hunga Tonga, so kurz unter der Wasseroberfläche, dass die gesamte Wassersäule emporgeschleudert worden ist, und zwar bis zu 40 Kilometer hoch, also durch die Atmosphäre. Und da muss man wissen, die Atmosphäre teilt sich in zwei Schichten. Einmal die Troposphäre, das ist das, wo wir uns befinden, die unteren 15, 20 Kilometer. Und darüber ist die Stratosphäre, zeichnet sich dadurch aus, dass es dort kaum Winde gibt. Und in dieser Stratosphäre wird es übrigens auch mit zunehmender Höhe wärmer, während es ja in unserer Troposphäre mit zunehmender Höhe kälter wird. Und diese Wassersäule, dieser Wasserdampf dann am Ende, hat sich in der Stratosphäre verteilt. Das dauert etwas länger, weil, wie gesagt, in der Stratosphäre gibt es keine so starken Winde wie bei uns in der erdnahen Troposphäre. Und das dauert dann 1 bis 2 Jahre, bis sich das dann auch auf der Nordhalbkugel dann verbreitet hat. Und nun sagen Wissenschaftler der NASA und viele andere auch, und ich auch, das führt zu einer Erwärmung, denn Wasserdampf ist das größte Klimagas, das wir kennen. Das führt dazu, dass wir überhaupt Wasserdampf in der Luft haben, führt ja dazu, dass die Erde kein Eisball ist, sondern bei minus 18 Grad wäre das nämlich der Fall, wenn wir kein Wasser hätten. Und durch das Wasser in der Atmosphäre haben wir erträgliche Temperaturen auf der Erde. Und nun wird durch diesen Hunga Tonga die Erderwärmung zusätzlich angeschoben.
Klimaaktivisten könnten jetzt natürlich sagen, okay, Hunga Tonga hat Auswirkungen, aber die können wir gar nicht beeinflussen. Ob der Vulkan ausbricht oder nicht, das können wir nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist unseren CO2-Ausstoß. Und wegen Hunga Tonga müssen wir das jetzt umso energischer vorantreiben.
Ja, schon richtig. Das wird ja auch zurückgehen. Der Hunga Tonga wird ja nicht auf Dauer uns belasten, sondern wird uns auf 3 Jahre etwas höhere Temperaturen belasten. Nein, was mich ärgert, ist doch, diese zusätzliche Erwärmung hat einen natürlichen Ursprung. Und er wurde missbraucht, um sozusagen das CO2-Thema noch einmal zu befördern. Wir haben festzustellen, dass natürliche Schwankungen, die das Erdklima prägen, überhaupt nicht transportiert werden. Es wird sofort gesagt, da seht mal, wo das CO2 hinführt. Denn wir haben zusätzlich auch noch neben dem Hunga Tonga auch noch ein El Niño, der bringt sogar noch viel mehr Wärme, allerdings nur für etwa ein Jahr. Und es gibt aber drittens eine ganz klare Perspektive für die nächsten 10, 15 Jahre, dass die ozeanischen Strömungen, der Ozean wechselt immer von einer Kalt- zu einer Warmphase, sich ausbreiten werden, die dann zu einer Abkühlung führen. Und das wird nicht mehr kommuniziert. Es werden die natürlichen Schwankungen, die mal wie beim Hunga nach oben gehen können, die aber bei La Niña nach unten gehen können oder eben bei der Atlantischen Oszillation nach unten gehen können, überhaupt nicht mehr kommuniziert, sondern man merkt die Absicht und ist verstimmt. Man versucht, das CO2-Narrativ, alles, was an Erwärmung da ist, wird dem CO2 zugeschustert. Und dann kann man damit natürlich Angst erzeugen. Und dann kann man natürlich auch einen Klimakrieg gegen die Bürger führen, indem man ihnen sozusagen vorschreibt, egal in welcher Lebenslage sie sind und welche Zusammensetzung das Haus hat, ihnen die Heizung rausreißen zu lassen und ihnen eine fadenscheinige Wärmepumpe vorzuschreiben. Nur so ist es gelungen, durch das Angstmachen, indem man sagt, CO2 ist alleine Klima, zu 100% macht das Klima und das wird ganz schrecklich, dass man gegen die Interessen der Bürger Dinge durchsetzen könnte. Niemand hätte doch ein Elektroauto freiwillig genommen, wenn man ihm nicht sozusagen das Benzinauto vergällt hätte durch verschiedene Maßnahmen.
Wenn wir diese Vulkanangelegenheit mal von der anderen Seite betrachten, also manche Vulkane stoßen eben klimakühlende Effekte aus, könnte man da nicht einfach sagen, wir spielen genau damit? Das bedeutet, wir planen jetzt selber absichtliche Verschmutzung, die dafür sorgt, dass das Klima sich abkühlt. Solche Projekte gibt es ja beispielsweise auch von der Bill und Melinda Gates Foundation gefördert.
Ja. Es gibt solche Bestrebungen, ich halte davon gar nichts. Wir haben tatsächlich ja einen Effekt und das wäre jetzt sozusagen das nächste Beispiel, was völlig totgeschwiegen wird, weil es das CO2-Narrativ stören würde. Wir haben eine massive Ausweitung der Sonnenstunden in Europa. Und das ist schon bemerkenswert deswegen, weil 250 Sonnenstunden mehr innerhalb von 30 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, das heißt jeden Tag eine Sonnenstunde mehr. Das heißt, die Wolken haben sich verdünnt, mehr Sonne kommt auf die Erde, das hat im CO2 überhaupt nichts zu tun. Und der Treibhauseffekt des CO2, das habe ich ja selber in einer Publikation auch wissenschaftlich nachgewiesen, ist von untergeordneter Bedeutung. Dieser direkte Sonneneinstrahlungseffekt hat im Wesentlichen die Erwärmung in Europa und weltweit in den letzten Jahren geprägt. Davon hören Sie aber nichts, weil das ist ein natürlicher Vorgang, möglicherweise aber auch, das wissen wir nicht ganz genau, der kann auch daran liegen, wir in den letzten 30 Jahren unsere Luft sauber gemacht haben. Also das Thema, was Sie ansprechen, wenn Schwefeldioxid und Staub in der Luft ist, dann wird es kühler. Wir haben den Schwefel und den Staub aus der Luft herausgenommen, sehr erfolgreich. Entschwefelungsanlagen, Entstaubungsanlagen. Es gibt heute keinen Schornstein mehr, der irgendwie dunkel qualmt, sondern wenn Sie das sehen, dann sehen Sie Wasserdampf, was da rauskommt. Nichts anderes. Nur ganz wenig anderes. So, und das kann sein, dass diese saubere Luft dazu geführt hat, dass die Wolken etwas zurückgegangen sind und dadurch mehr Sonne durchlassen. Dann wäre allerdings jetzt auch dann das Thema durch, denn dann kann man sagen, ja okay, da haben wir jetzt einen Erwärmungseffekt, der bleibt aber dann auch so. Darüber wird auch nicht diskutiert. Und jetzt gibt es tatsächlich Bestrebungen im Rahmen des Weltklimarats, Bill Gates haben Sie gerade erwähnt, die sagen, naja, wäre das nicht klug, wenn wir einfach künstlich in die Atmosphäre Sulfat-Aerosole und Staub einblasen würden, um sozusagen die Erde zu dimmen, um die Sonneneinstrahlung zu dimmen. Ich halte da gar nichts von, weil das ist ein Experiment ohne sicheren Ausgang. Wir wissen nicht, was sozusagen wir damit antriggern. Damit herum zu experimentieren, halte ich für wirklich hochgradig gefährlich. Wir können die Wolken nicht berechnen. Wir sind höchst unsicher in der Berechnung des Wetters und des Klimas. Und da herum zu experimentieren, eine Grundlage halte ich für falsch. Nein, wir müssen natürlich CO2 reduzieren in den nächsten Jahrzehnten, aber es gibt überhaupt keine Veranlassung, das in einem Sturzflug zu tun, wie das unsere deutsche Bundesregierung tut oder Europa tut, solange andere Länder lustig weiter CO2 in die Luft blasen. China macht immer noch zusätzliches CO2, aber Deutschland meint, sie könnten allein die Welt retten. Das zusätzliche CO2 aus China macht ein Vielfaches aus, was Deutschland überhaupt emittiert.
Was beeinflusst unser Klima? Die Mehrheit der Studien sieht einen Zusammenhang von ausgestoßenem CO2 und hält eine Klimaänderung durch den Menschen für erwiesen. Dagegen müsste man ankämpfen, aber die Mehrheit muss ja nicht recht haben. Es gibt auch Stimmen, die auf andere Effekte hinweisen. Eine von ihnen ist Professor Fritz Fahrenhold. Mit dem ehemaligen Hamburger Umweltsenator sprachen wir auch über die Effekte von Vulkanausbrüchen. Herr Fahrenhold, danke für Ihre Zeit.
Ja, danke fürs Gespräch.